beinahe Premier, bei der Präsidentenwahl aber gewann ein Nationalkonservativer. Tusk versucht heute im Parlament die Spaltung zu überwinden. Meldungen mit Anke Arndt.
In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagiert damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die in Spanien bereits im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Vereinzelt kam es dabei zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump hat daraufhin die Nationalgarde in die Stadt beordert. US-Korrespondentin Nina Barth.
Trump hat 4000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Ministeriums wird er mehr als 130 Millionen Dollar kosten. Donald Trump erklärte, die Soldaten blieben so lange in der Stadt, bis es keine Gefahr mehr gebe.
Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Aus diesem Anlass empfängt Berlins regierender Bürgermeister Wegner am Mittag den Prager Bürgermeister Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten beide die enge Verbundenheit zwischen der deutschen und der tschechischen Hauptstadt. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Es gäbe einen Austausch in der Kultur, zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement. Auch ein Garten spielt bei dieser Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Prag eine Rolle, der Comeniusgarten in Neukölln. Wegner und Svoboda sind schon länger Schirmherren dieses Gartens, der an böhmische Flüchtlinge in Neukölln erinnern soll. Mit der Gründung einer gleichnamigen Stiftung wollen Wegner und Svoboda dafür sorgen, dass der Comeniusgarten langfristig bestehen bleibt. Sie besuchen den Neuköllner Garten gemeinsam am Nachmittag. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau ruht.
In Berlin ist gestern Abend ein Mann auf einem Bahnhofsvorplatz getötet worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Hannes-Sobeck-Platz vor dem Bahnhof Gesundbrunnen mehrere Personen in Streit geraten. Dabei wurde der 39-Jährige vermutlich mit einem Messer am Hals verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er später starb. Die Mordkommission ermittelt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs noch dicht bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer. Später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 13 Grad, in Tempelhof 15, in Forst in der Lausitz 13 und in Fürstenwalde-Spree 15 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Berlin wird gerade wieder von mehreren Gewaltvorfällen erschüttert. An einem Ort, an dem man sie lieber nicht vermutet. Und zwar der Grundschule. In Spandau hat ein 13-Jähriger kürzlich seine Mitschüler fast erstochen und in Mitte beklagt ein homosexueller Lehrer schweres Mobbing von Seiten seiner Schüler. Was kann man tun, wenn Kinder und Jugendliche gewalttätig sind? Sind Berlins Schulen da noch gut aufgestellt? Darüber hat Inforadio-Redakteurin Silvia Tieks mit Albrecht Lüther gesprochen. Er ist Experte für Gewaltprävention in Berlin.
Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Herr Lüther.
Ja, guten Tag.
Sie sind ein gefragter Mann in diesen Tagen aus sehr traurigen Anlässen. Ein fast tödlicher Messerstich eines Grundschülers. Das ist Gewalt, das ist ganz klar. Heftige verbale Attacken von Grundschülern gegen einen schwulen Lehrer. Ist das eigentlich auch Gewalt? Ja, oder?
Heftige verbale Attacken sind auch Gewalt, genau. Wir arbeiten seit vielen Jahren, bis ins letzte Jahr auch für das Land Berlin, haben auch ein Gesamtkonzept Berlin gegen Gewalt entwickelt und wir sind da immer von einem erweiterten Gewaltbegriff ausgegangen, ja. Man sollte also nicht nur an diese körperliche Dimension denken, sondern eben auch verbale und psychische Gewalt und ganz klar, was aktuell immer wichtiger wird, sind auch Gewaltformen, die sich gar nicht im physischen Raum abspielen, sondern im digitalen Raum, also Cybermobbing und solche Dinge. Also was wichtig ist, wenn man einen sehr präzisen Gewaltbegriff, sage ich mal, verwenden will, ist eine Absicht, eine Schädigungsabsicht und es ist das Eintreten von Schädigungen bei den Betroffenen. In welcher Form sich das abspielt, das ist erstmal gar nicht so zentral. Jedenfalls muss es nicht immer körperliche Gewalt sein.
Okay, die Polizei verzeichnet für Berlin aktuell eine Verdoppelung der Straftaten gegen Lehrkräfte, wobei wir bei den beiden Fällen, die wir hier diskutieren, ja auch ein Opfer haben, dass sein Kind ist. Daran sieht man ja, der Raum Schule ist offenbar in den letzten Jahren wieder, Fragezeichen, ein Ort von Gewalt geworden. Ist das so?
Also zunächst mal würde ich vielleicht ganz allgemein sagen, es gibt immer das große Erschrecken, wenn solche Vorfälle bekannt werden und vor allen Dingen, wenn sie eine bestimmte Dramatik, also eine bestimmte Schwere erreichen. Wir sollten aber trotzdem nicht so tun, als ob Gewalt die große Ausnahme ist. Natürlich, das ist nicht nur in den Schulen, in vielen Orten gibt es in verschiedensten Formen, wenn ich vom Thema Mobbing spreche, Gewalt, verschärfte Konflikte, ungute Erscheinungen und so weiter. Ja, das ist erstmal nichts, wovon man sozusagen komplett überrascht sein sollte, sondern es braucht einen professionellen Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Genauso wie es eine Gesundheitsvorbeugung braucht, braucht es auch eine Gewaltprävention, ja, weil das eben durchaus auch die Regel ist. Und ja, an Schulen kommt sowas auch vor und es kommt gerade in jüngerer Zeit zunehmend vor. Es gab schon auch Zeiten, wo wir mit gutem Gewissen und guten Zahlen auch sagen konnten, das ist weniger geworden. Die Situation hat sich bis vor ungefähr 10 Jahren wirklich deutlich entspannt. Wenn man sich mal erinnert an die Nachwendejahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, ja, wo auch extrem rechte Jugendkulturen, die übrigens mittlerweile auch wieder aus den Löchern gekrochen kommen, da hatten wir tatsächlich eine Beruhigung so in den 10er Jahren. Und das hat sich geändert wieder. Und eine Zäsur ist wirklich, wenn man so die Kurven anguckt, was wir intensiv machen im Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz und Gewaltdelinquenz, ist die Pandemie. Das hat sich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet. Also diese rückläufigen Tendenzen sind so ein bisschen zum Stoppen gekommen. Dann wurde es in der Pandemie deutlich weniger, ist ja klar. Die Schulen waren geschlossen und danach sind die Schüler irgendwie ein bisschen verwandelt, wieder zurückgekommen.
Und jetzt blicken wir auf Grundschüler und wir schauen auf Jungs. Das muss man ja auch sagen. Was ist da los?
Tatsächlich ist es sehr auffällig, dass die dynamischsten Zuwächse im Augenblick aus dem Grundschulbereich kommen. Also wirklich von den Kindern, ja. Auch das war nicht immer so und ist meistens sind es immer noch Jugendliche, aber die Gewalt auffällig werden. Aber eben bei den Kindern ist es auffälliger geworden. Es gibt viele Merkmale, über die man sprechen kann. Warum werden Kinder oder Jugendliche oder Menschen, Erwachsene gewalttätig? Und diese Geschlechterdimension ist oft so offensichtlich, so sind halt Jungs, die sind halt ein bisschen wilder, dass man da gar nicht weiter drüber spricht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Mosaikstein. Bestimmte Konzepte in der Soziologie nennt man das manchmal auch gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm, wie ein richtiger Mann zu sein hat. Der muss sich eben durchsetzen, der muss körperlich stark sein, der darf sich nichts bieten lassen. Und da hatten wir in den auch sehr positive Entwicklungen, dass solche Rollen sich so ein bisschen flexibilisiert, geöffnet haben. Männer sollten auch ihre Gefühle kennen und so weiter. Und es gibt durchaus Tendenzen auf der großen Weltbühne, wenn man sich mal die Repräsentanten der Weltmächte anschaut, aber auch beispielsweise im Internet, so gewisse Influencer in der Manosphere und so weiter, die versuchen, so hypermaskulinistische Bilder wieder zum Leben zu erwecken.
Bei der Messerattacke in Spandau eines 13-Jährigen, der dieser Tat bezichtigt wird, da sprach die Berliner Schulsenatorin von einem Einzelfall. Ist das Ihrer Beobachtung nach auch tatsächlich so? Messerkriminalität doch in der Form nicht so häufig an Schulen?
Ja, solche Fälle extremer Gewalt, solche Amokläufe sind sicherlich an Schulen Ausnahmen, aber gleichzeitig, ohne dass ich jetzt in dieses Horn Messerkriminalität und so ist auch eine komplizierte Debatte stoßen will, gibt es aber tatsächlich sehr klare Evidenzen, also zum Beispiel polizeiliche Zahlen, auch dort wieder nach der Pandemie, geht dieser Einsatz von Messern deutlich hoch. Auch dort sind es wieder Kinder und Jugendliche, die da vor allen Dingen auffällig werden.
Sie hören das vis-à-vis im Inforadio mit Albrecht Lüther, Experte für Gewalt und Prävention. Sie beobachten das seit vielen, vielen Jahren. Sie haben jährlich ein Monitoring, also einen Bericht erstellt über Vorfälle an Schulen und im öffentlichen Raum in der ganzen Stadt. Und Sie arbeiten an Konzepten, theoretisch und praktisch, was man tun kann. Was kann man tun gegen Messerkriminalität? Was hat ein Messer in der Hand eines 13-Jährigen verloren?
Eine der, glaube ich, wichtigsten Maßnahmen, die es auch tatsächlich gibt, ist ein Angebot des LKA. LKA PREV, die Zentralstelle für Prävention ist das. Die haben in vielen Direktionen und Abschnitten, genau, das ist das Kriminalamt, ne? Sogenannte Präventionsbeauftragte. Und es gibt Polizeibeamte, die in einer Unterrichtseinheit und Beamtinnen geschult sind, um jugendliche Schülerinnen vor Ort an den Schulen über die Gefahren des Messergebrauchs aufzuklären. Ja, das ist so mit Medieneinsatz, mit Rollenspielen und allem drum und dran. Und das ist wahrscheinlich kein Mittel, um so eine gezielte Tat, wie wir sie in Spandau beobachtet haben, der vorzubeugen. Aber oft gibt es eben auch die Situation, und das wissen wir aus den Befragungen seinerzeit in der Evaluation, dass die Jugendlichen gar nicht aggressiv sich fühlen, sondern sie glauben, sie müssen sich schützen. Sie sehen Berlin als eine gefährliche Stadt. Sie sind abends unterwegs irgendwo, weiß ich nicht, am Ostkreuz, am Alex und denken, huh, ich nehme mal lieber ein Messer mit. Das haben die anderen ja auch. Ja? Und dann kommen Gruppenkonstellationen, dann zieht das irgendjemand und dann eskaliert das. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche naiv sind, wenn sie ein Messer mitnehmen. Aber es ist eben oft so, dass schon ein kleiner Stich, wenn er eine Arterie trifft oder so, da muss nicht viel passieren. Und dann sind die Leute in Lebensgefahr. Ja? Das sind so Themen, die in dieser Einheit, in dieser Unterrichtseinheit vermittelt werden wollen. Und das ist aber, soweit ich das überblicke, auch das einzige wirklich themenspezifische Angebot, was wir in Berlin haben, was zum Thema Waffen, Messer informiert.
Und grundsätzlich, wir haben ja an Berlins Schulen Psychologen, wir haben Sozialarbeiter. Mal mehr, mal weniger. Es ist jetzt keine allzu üppige Ausstattung. Es gibt teilweise Schulstationen, da sind dann richtige Teams vorhanden. Ist das nicht schon ein guter Präventionsansatz, dass da Leute sind vom Fach, die einen Blick auf die Schüler haben, Gesprächsangebote machen können?
Das ist völlig außer Frage meines Erachtens. Und das kann man nicht deutlich genug unterstreichen. Also die rückläufigen Tendenzen bis so Mitte der 10er Jahre, ja, bis 15, 16, 17 sowas, die wir beobachtet haben, das ist in der Forschung eigentlich Konsens, dass das was damit zu tun hat, dass man das Thema ernst genommen hat und dass man Präventionsangebote entwickelt hat in ganz anders unterschiedlichen Kontexten. Das kann man auch in Bezug auf einzelne Maßnahmen ja nachweisen, dass sowas wirkt. Und gerade so, wenn es in die Infrastruktur, in die Schulen selbstverständlich geht, sind das ganz, ganz wichtige Sachen. Eine andere Sache, was die Schulen betrifft, will ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir haben große Förderprogramme des Landes Berlins, Jugendsozialarbeit an Schulen, die auch in der Regel weiterentwickelt wurden, weil auch insgesamt das Bewusstsein sich dafür gestärkt hat oder verfestigt hat, dass das Schule ohne sozusagen, dass sie auch als ein sozialer Ort gestaltet wird, einfach nicht mehr funktioniert. Die Schüler sind zu komplex, zu divers geworden, bringen oft bestimmte Kompetenzen sozialer Art gar nicht mehr so selbstverständlich mit in die Schule. Also um gut in Mathe und Deutsch zu werden, muss man auch manchmal über Gefühle sprechen beispielsweise, um es jetzt mal einfach zu sagen, ja. Aber es gibt auch ein spezifisches Landesprogramm. Das ist aufgelegt worden neben diesem großen Jugendsozialarbeit an Schulen. Das heißt Pro Respekt, gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten. Und da wurde sehr gezielt geguckt nach Schulen, die auch eine Gewaltproblematik haben und dann auch versucht, längerfristig zu arbeiten. Weil eigentlich geht es darum, man muss Schulentwicklungsprozesse aufbauen. Ja, man muss überlegen, in welchen Jahrgängen machen wir welches Angebot. Das muss sozusagen so ein bisschen, das haben aber tatsächlich viele Schulen auch. Viele Schulen haben auf Papier zumindest, wir machen einen Klassenrat, wir haben Konfliktmediation. Es gibt auch landesgeförderte Programme, Fairplayer, Klasse 2000. Viele wissen das nicht, aber das ist wirklich auch ein groß ausgebautes Feld. Ja, und darum geht es, solche Strukturen auch verlässlich vorzuhalten, dass die Leute...
Und sie zu nutzen.
Und sie zu nutzen. Ja, aber ich denke, also gerade was Schulsozialarbeit angeht, Schulstationen und so weiter, also ich bin auch Vater und ich kenne Berliner Schulen aus eigener Erfahrung, da hatte ich den Eindruck, das ist schon wichtig, dass die da sind und die werden auch genutzt, ob das Sportangebote sind, ob das eine Zuwendung ist, ob das einfach Beziehungspersonen auch sind, an die man sich mal wenden kann, die einen eben nicht benoten oder auch anders sehen, als das Lehrkräfte vielleicht machen.
Geben Sie uns zum Schluss Ihr Gefühl. Sind wir noch auf dem richtigen Weg als Stadt in der Gewaltprävention an Schulen? Drohen wir irgendwo gerade wieder auszubüchsen, auf einen falschen Weg zu geraten, oder ist es doch dann nicht so schlimm?
Also ich würde sagen, es ist Aufmerksamkeit geboten und das ist gar nicht Berlin-Bashing, sondern das gilt auch in Österreich und in anderen Städten in Deutschland. Das ist wirklich ein allgemeiner Trend nach der Pandemie. Ja, da muss man nochmal genau hingucken. Ein Ergebnis des Jugendgewaltgipfels, wo ja schon mal über solche Themen gesprochen wurden vor nicht allzu langer Zeit, war allerdings, bitte jetzt nicht Projektitis und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Bitte keine Strohfeuer, sondern die Regelstrukturen stärken. Also tatsächlich, es gibt einige Angebote und es geht darum, dass die auch wirklich verlässlich arbeiten können. Und das ist leider nicht so. Also ich rede jetzt nicht von der Arbeitsstelle Gewaltprävention, die ich geleitet habe, sondern von queeren Bildungs- und Präventionsprojekten, ja, im Blick auf diese Moabiter-Schule. Es gibt Projekte wie Queer-Format und genau die sind es, die quasi zum Ende letzten Jahres nicht wussten, ob es überhaupt weitergeht, ja, wo viel improvisiert wurde. Es geht nicht immer um viel mehr Geld, aber um eine bestimmte Verlässlichkeit, solche Strukturen weiterzuentwickeln. Und ein anderer Punkt, der aber wirklich auch dann bildungspolitischer Art ist, aber den ich zumindest nochmal nenne, möchte. Ich hatte jetzt bei dem Blick auf Moabit das Gefühl, dass auch in den Abstimmungsmechanismen, in der Bildungsverwaltung, in den Schulaufsichten einiges nicht so richtig rund lief. Ich habe oft mit Fachlehrern und Präventionsexperten gesprochen, die neidisch nach Hamburg geguckt haben. Da gibt es auf Landesebene eine große Beratungsstelle Gewaltprävention. Wir haben in Berlin eine Antidiskriminierungsbeauftragte und eine Antimobbingbeauftragte mit wenig Personal und eine dezentrale Struktur der Sibutze. Ja? Aber eine wirklich sichtbare Adresse, die vielleicht auch proaktiv die Schulen nochmal auffordert, da könnte ich mir persönlich durchaus vorstellen, als Frage, ob man da nicht von Hamburg sich was abgucken kann.
Das nehmen wir mit. Ich danke Ihnen, Albrecht Lüther, dafür, dass Sie hier waren und uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen und Ihrer Expertise.
Dankeschön.
Albrecht Lüther war das. Er leitet die Arbeitsstelle Gewaltprävention beim unabhängigen Camino-Institut in Berlin. Mit ihm hat meine Kollegin Silvia Tix gesprochen.
Sport Update.
Dazu begrüßt ihr Thomas Hollmann im Studio. Die USA üben schon mal für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Am Sonnabend beginnt die Club-WM, an der auch Bayern München und Borussia Dortmund teilnehmen. Und heute in einem Jahr beginnt dann die richtige Weltmeisterschaft. Gespielt wird dann auch in Los Angeles, also in der Stadt, die gerade nicht sportlich für Schlagzeilen sorgt, sondern politisch. Es berichtet unser Korrespondent Andreas Hein.
Die Bürgermeisterin ruft auf zu einem großen Clean-up bis zur Weltmeisterschaft. Kaum etwas soll dann noch an die verheerenden Brände oder die Ausschreitungen der Proteste erinnern. Weiter im Norden Kaliforniens blitzt in dieser Woche die kommende WM schon etwas mehr durch. In Santa Clara, dem Vorort von San Francisco, steht das WM-Stadion. Hier ist das American Football Team der San Francisco 49ers zu Hause. Genau dort soll heute eine Gedenktafel enthüllt werden. Offizieller Austragungsort der WM. Aber bevor in Santa Clara die Fußball-WM zu Gast ist, findet da im nächsten Jahr noch der Super Bowl statt. Und das ist das weitaus größere Thema. Im Austragungsort Seattle im Bundesstaat Washington gibt's Vorfreude der anderen Art. Das Stadion wird im nächsten Jahr zum ersten Mal mit echtem Rasen ausgestattet. Das gab es dort noch nie und soll $7 Millionen kosten. Aber sofort nach der WM wird er wieder rausgerissen und Kunstrasen eingesetzt. Darauf bestehen die Teams, die dort American Football spielen.
Es berichtete unser US-Korrespondent Andreas Hein. In einem Jahr beginnt die Fußball-WM 2026.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 Dreieck Potsdam Richtung Dreieck Havelland zwischen Glindow und Großkreuz Stau an Baustellen. 90 Minuten dauert es dort länger. Vorsicht auf der Überleitung von der A13 Richtung Berlin zur A10 Richtung Dreieck Werder. Dort sind Flüssigkeiten auf der Fahrbahn ausgelaufen. Und Vorsicht auch auf der B101 Potsdam Richtung Trebin. Zwischen Heinersdorf und Großbeeren Süd liegen Metallteile auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof, Stau 10 Minuten. Adlershof-Köpenicker Straße zwischen Adlergestell und am Studio, Vollsperrung beide Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes. Und Prenzlauer Berg, Landsberger Allee stadteinwärts zwischen Storkower Straße und Fritz-Riedel-Straße ist die rechte Spur gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Anke Arndt. Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gekommen. Das sind gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament eingeräumt, dass es für seine Regierungskoalition schwierig wird. Der Sieg des nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentenwahl stelle eine große Herausforderung dar, betonte Tusk. Mit der Vertrauensfrage wolle er sichergehen, dass er noch ein Mandat habe. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition.
Die Innenminister der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Dort kam es zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump beorderte daraufhin tausende Mitglieder der Nationalgarde gegen den ausdrücklichen Willen des demokratischen Gouverneurs Newsom. Er wirft Trump vor, die Lage absichtlich verschärfen zu wollen. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Am Vormittag wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Um Punkt 10 Uhr war es soweit. Straßenbahnen, U-Bahnen standen still, Bildschirme wurden dunkel. Im Radio eine Minute Schweigen. Landesweit. Es war gestern um 10 Uhr, als die ersten Notrufe ankamen, weil ein Todesschütze an einem Gymnasium in Graz gezielt Menschen erschoss oder schwer verletzte. 10 Todesopfer sind es bis jetzt, vor allem Schülerinnen und Schüler. Eine Lehrerin starb im Krankenhaus. Der Täter erschoss sich danach selbst. Ein 21-jähriger Österreicher aus der Gegend um Graz, ehemaliger Schüler genau dieser Schule, der mehrfach Klassen wiederholen musste, ohne Abschluss abging, arbeitslos war. Das wissen wir bis jetzt. Aber noch keine Auskunft der Polizei über das Motiv.
Autofahrer müssen gerade auf der A2 mit Behinderungen rechnen. Wie die Polizei mitteilte, ist am Morgen zwischen Dreieck Werder und Lenin ein Papiertransporter in Brand geraten. Der Fahrer konnte seinen Laster rechtzeitig verlassen. Auch sonst ist demnach niemand zu Schaden gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Autobahn zeitweise voll blockiert. Aktuell ist die Fahrbahn Richtung Magdeburg aber noch teilweise von der Sperrung betroffen. Die Löscharbeiten dauern an, so die Polizei. Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst hat. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs noch dicht bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 14 Grad, in Pankow 15, in Klettwitz 13 und in Angermünde 16 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Die Messe Berlin ist zurück, das sagt ihr Chef Mario Tobias. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise hat das Unternehmen das alles überwunden. Im vergangenen Jahr gab es einen Rekordumsatz. Trotzdem ist nicht alles rosig. Es gibt Konkurrenz im Ausland, Sanierungsbedarf auf dem Gelände. Dazu kommt der geplante Umbau des Autobahndreiecks Funkturm inklusive absehbarer Verkehrsprobleme. Wie also steht es um die Berliner Messe? Mein Kollege Sebastian Schöbel hat sich umgehört.
Das soll er sein, der Soundtrack der Zukunft. Zumindest in der Vorstellung der Tech-Messe GITEX. In Halle 2 der Messe Berlin, auf einer Bühne mit großen Bildschirmen, stellt sich die neueste Veranstaltung im Berliner Messekalender vor. In der IT-Branche ist die GITEX, gegründet in Dubai, eine der größten und ältesten Tech-Messen für Startups überhaupt. Die Vereinigten Arabischen Emirate drängen mit diesem Format ins Ausland als Teil ihrer IT-basierten Wachstumsstrategie, die sie langsam von Gas- und Ölexporten unabhängiger machen soll. Und natürlich international einflussreicher, wie man GITEX-Chefin Trixie Lohmirmand auch anhört.
We are the Congress here that wants to move policies into progress and actions.
Wir sind die Messe, die aus politischen Ideen Fortschritt und konkrete Handlungen machen will. Weniger Posen, mehr Wandel. Und zwar schnell.
Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, ist natürlich zum Auftakt gekommen, um Berlin zum Herz der gesamten europäischen Start-up-Szene zu erklären und damit zum natürlichen Standort einer solchen Messe.
Zeigt die Strahlkraft unseres Messestandortes. Und das ist eine bedeutende Messe, die wir jetzt haben. Und liebe Trixie, wir wollen, dass die GITEX sich in Berlin wohlfühlt.
Einen Dreijahresvertrag hat die GITEX mit der Messe Berlin abgeschlossen, mit der Option, um 2 Jahre zu verlängern. Und laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey dürfen es auch gerne mehr werden.
We are open to do this for a lot of years. Let's have a good start here. Thanks to everyone.
Am Rand von Halle 6, etwas abseits vom Trubel, steht Mario Tobias. Der Chef der Messe Berlin war damals 2023 dabei, als eine Berliner Delegation um Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey die GITEX nach Deutschland holte. Das Millionengeschäft mit den Messegroßveranstaltungen, bei dem Berlin mitmischen will, ist ein internationaler Markt, sagt Tobias, der nach klaren Maßgaben und Vorstellungen abläuft.
Und dann sucht man sich eine Messegesellschaft raus, mit der man arbeiten kann, die ein modernes Messegelände haben, die die richtige Größe haben, die logistisch gut angebunden sind, wo es die Hotels gibt, wo wir mit den Teams zusammenarbeiten, die auch Erfahrung haben, große internationale Messen auszurichten. Und dann spricht man mit denen und schaut, dann dort ein fremdes Messegelände zu mieten. Das ist das, was wir in Singapur machen oder in Shanghai. Und das ist das, was die Kollegen aus Dubai jetzt hier für Europa mit uns in Berlin machen. Das heißt, sie kommen, mieten die Hallen, mieten diese technischen Services dabei, mieten das Marketing. Das unterstützen wir alles, je nachdem, wie groß man reinkommt, wie viele Aussteller und wie viele Gäste herkommen.
Für die Berliner Messe winkt nun ein Millionengeschäft, hofft Tobias. Auch wenn die Ankündigungen der Gitex-Macher etwas zu optimistisch waren. Letztlich kamen zur Erstausgabe in Berlin statt der angekündigten 2500 nur 1400 Aussteller. Der Optimismus, der rund um die Gitex regelrecht zelebriert wird, passt zur aktuellen Stimmung der Berliner Messe. Es geht wieder aufwärts. Das Corona-Tief ist überwunden. Das Messegeschäft läuft.
Nach der Pandemie, die Zeiten sind zum Glück sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Wir sind mit allen Messeformaten wieder da. Die Grüne Woche hat über 300.000 Besucherinnen und Besucher wieder gehabt. Die ITB wieder über 100.000. Also die Messeformate sind definitiv zurück. Und das, was manche Menschen befürchtet hatten, will man sich denn danach überhaupt wieder sehen? Man kann doch alles online machen. Nein, Menschen müssen einander treffen, müssen einander sehen.
Fast 481 Millionen Euro Umsatz hat das landeseigene Unternehmen im vergangenen Jahr gemacht. Übrig blieb ein Überschuss von rund 55 Millionen Euro. Allerdings stammen davon 25 Millionen Euro aus dem Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum auf dem Ex-Flughafen Tegel. Kritiker sagen, durch diesen Auftrag des Landes Berlin habe sich die Messe wirtschaftlich nach Corona saniert und an den teils höchst problematischen Bedingungen in Tegel mitverdient. Tobias aber rechnet anders.
Das Geld, was dort umgesetzt wurde, wo wir im Auftrag des Landes Berlin die Sicherheit übernommen haben, die Bauten übernommen haben, das ist auch etwas, was wir natürlich hier wieder am Standort Berlin reinvestieren. Das heißt, das ist Geld, was im Endeffekt in Berlin dann bleibt. Vor dem Hintergrund ist das etwas, was wir aus Überzeugung tun als Landesunternehmen, unser Land, unsere Stadt Berlin auch zu unterstützen, wenn sie unsere Hilfe braucht. Aber das Allerwichtigste ist, wir sind mit unserem Kerngeschäft massiv zurück. For the first time on the OIDEF campus Berlin
with a community working together on the future. Ein paar Kilometer stadteinwärts schüttet ein Berliner Wirtschaftspromi Wasser in den Messewein. Reinhard Müller. Der Mann, der den EUREF-Campus am Schöneberger Gasometer erdacht und zum Erfolg geführt hat, lobbyiert seit ziemlich genau einem Jahr für eine radikale Idee. Die Messe vom Funkturm wegholen und auf dem Ex-Flughafen Tempelhof neu errichten.
Vor die Hangarflächen, ohne dass wir den Baukörper berühren, würde man entsprechende Messehallen bauen. Und vor allen Dingen, was Berlin dringend fehlt, ist ein großes Konferenzzentrum für 5, 6, 7, 1.000 oder bis zu 10.000 Leuten, multifunktional, wo man auch internationale Großveranstaltungen, Konzerte, aber auch Kongresse und Ähnliches macht. Sowas brauchen wir in dieser Stadt, um die wirtschaftliche Kraft dieser Stadt vor allen Dingen im Bereich Tourismus zu stärken.
Rund 800 Millionen Euro würde das kosten, so Müller. Also ziemlich genau das, was in die Sanierung des Messegeländes gesteckt werden müsse. Dieses Geld sei bei einem Neubau besser angelegt, meint der Architekt.
Die alten Messehallen, also die würden wir dringend erhalten, weil wir glauben, dass dieser Standort, wie es früher auch war, hervorragend geeignet ist für besondere Messen. Nehmen wir mal Antiquitätenmesse, die Kunstmessen, Oldtimer und Ähnliches. Das findet da ja auch teilweise statt, im Sommergarten und so weiter. Ich würde die beiden Hallen an der Jaffeestraße, die müssen auch behalten bleiben. Das sind nämlich die fehlenden Hallen Sportarenen, die für die Basketballer und die Volleys, die Berlin Volleys und Ähnliches benutzt werden. Die sind nämlich hervorragend dafür geeignet. Abreißen würde ich die gesamten Ungershallen und würde dort ein komplett neues Stadtquartier entwickeln mit 3.000 bis 3.500 Wohnungen.
Und die würden dann den Umzug und den Neubau der Messe quasi querfinanzieren. Summa summarum käme man laut Müller ungefähr bei Null raus und hätte gleich noch den schwierigen Standort Ex-Flughafen Tempelhof mit Leben erfüllt, neue Wohnungen geschaffen und der Messe eine moderne neue Heimat gegeben. Eine Win-Win-Situation für das Land Berlin, so Müller.
Lass es uns doch mal versuchen. Am EUREF hat es doch auch funktioniert, ohne dass der Staat einen Cent dazu getan hat. Und das würde ich mir von Politik mal wünschen. Wir wollen auch schon gar kein Messe-Bashing machen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass diese Stadt funktioniert. Wir sind Bürger, wir haben dieser Stadt viel zu verdanken und wir wollen, dass hier nach vorne gearbeitet wird. Was die Messe oder was Politiker, die mal für 3 Jahre gewählt worden sind, denken, da sind morgen wieder andere da. Also von der Seite aus fragen Sie die mal lieber, was die für eine Idee für diese Stadt haben. Die haben ja auch tolle Ideen fürs ICC. Mal gucken, was da rauskommt. Wir haben eine Idee für Tempelhof und das ist halt eben der Standort der neuen Messe.
In Messekreisen bezweifelt man Müllers Rechnung. Ein Messeneubau sei kein Millionen-, sondern ein Milliardenprojekt.
Zumal die Straßen und vor allem Schienenanbindungen, die die Messe jetzt am Funkturm hat, fehlen. Zum Beispiel für die Ausstellerzüge auf der InnoTrans. Und man ist sauer auf Müller. Einerseits, weil er ausgerechnet während der GITEX-Verhandlungen öffentlich forderte, just die Messehallen abreißen zu wollen, die die Emirate anmieten wollten. Und zweitens, weil er den Plan gemeinsam mit Ex-Messechef Christian Göke ausgeheckt hat, dem Mann, der seinem früheren Arbeitgeber einst die beliebte IFA abjagen wollte, im Auftrag eines Konkurrenten. Auch die schwarz-rote Koalition sagt zu Müllers Vorschlag offiziell Danke, aber nein. Innerhalb der CDU aber hat er dann doch noch Unterstützer, vor allem den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff. Der will den Umzugs- und Neubauplan am Leben erhalten und Müller bleibt deswegen optimistisch.
Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das hat Victor Hugo gesagt und das passt eigentlich so wunderbar zu Tempelhof und der Idee zur Messe.
Zurück auf der GITEX, wo Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nach vielen geschüttelten Händen auch am Gemeinschaftsstand von Berlin und Brandenburg eingetroffen ist. Die Messe, sie ist auch ihr Erfolg. Sie saß bei den Verhandlungen in Dubai mit am Tisch. Müllers Messeidee hält sie für abwegig, zumal die Strategie der Messegesellschaft gerade eine ganz andere ist. Man schaut nicht nach innen, sondern nach außen und setzt auf globales Wachstum, vor allem nach Osten.
Naja, es geht schon darum, dass wir unsere Außenwirtschaft diversifizieren. Also, dass wir nicht nur in die USA schauen, nicht nur in Europa schauen, sondern eben auch in die andere Himmelsrichtung blicken. Da ist Osteuropa, aber da ist auch die arabische Welt. Und die schlafen alle nicht. Wir sehen das auch in unserer Partnerstadt Jakarta in Indonesien. Es ist eine unfassbare Entwicklung, die dort voranschreitet. Das sind Märkte, die wir erschließen wollen für Berliner Unternehmen. Es sind aber auch Investoren, die wir hier nach Berlin holen wollen. Denn es ist ganz klar, unser Wirtschaftswachstum, was jetzt das 11. Jahr in Folge über Bundesdurchschnitt liegt, das wird nur weiterhalten, wenn wir auf die neuen Technologien setzen. Deep Tech, Fintech, Health Tech, Green Tech, Games, das ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind die großen Wachstumsfelder für Berlin. Und da brauchen wir eben auch Investoren aus dem Ausland, die eben auch eine Souveränität hier ermöglichen in Deutschland, in Europa, die ein wenig uns auch unabhängig macht von dem, was in den USA passiert.
Messechef Mario Tobias will genau das tun, expandieren. 2026 mit der Tech-Messe Smart Health Asia in Singapur und der Tourismusfachmesse ITB, die einen Ableger in Lateinamerika bekommen wird. Zwei weitere Veranstaltungen, eine davon in Asien, will Tobias in den kommenden Wochen bekannt geben. Erstens, weil dadurch Geld verdient werden könne. Und zweitens, weil der Konkurrenzkampf der großen Messe-Events immer härter wird.
Machen wir uns nichts vor, momentan gerade in Saudi-Arabien, im arabischen Raum, auch in Ostasien, in Hongkong, in Singapur wird unfassbar viel Geld investiert. Also wir reden wirklich dort über Milliardeninvestitionen. Diejenigen, die so viel Geld umsetzen, könnten sich natürlich auch alle möglichen Veranstaltungen mal schnell ausdenken. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir mit einem starken Brand, wie es eine ITB ist, natürlich einen Anker setzen und sagen, pass auf, wenn jetzt die Weltleitmesse bei denen der Region ist, dann ist es etwas, was den Wettbewerb niedrig hält.
Jedes Jahr, so das Ziel, will die Messe künftig eine neue eigene Veranstaltung auf den Markt werfen. Und zwar vom Messegelände am Funkturm aus, nirgendwo sonst.
Die Messe Berlin will weiter wachsen. Die Reportage von Sebastian Schöbel.
Wirtschaft Update.
Mit Jonas Pospesch. Die USA und China haben sich bei Gesprächen auf ein Rahmenabkommen für den Handel geeinigt. Im Wesentlichen ist es die Neuauflage einer Einigung aus dem Mai, die Vertreter beider Länder in Genf beschlossen hatten. Später hatten sich die USA und China gegenseitig beschuldigt, das Abkommen gebrochen zu haben. Details der neuen Vereinbarung sind geheim, aber nach Aussagen des US-Handelsministers Howard Lutnick soll China Exportbeschränkungen für seltene Erden zurücknehmen. Im Gegenzug würden die USA eigene Beschränkungen für Technologien zur Produktion von Computerchips beenden. Das Abkommen braucht noch die Zustimmung der beiden Staatschefs. Kleine Unternehmen in Deutschland blicken wieder deutlich optimistischer in die Zukunft als zuletzt. Das zeigt eine Studie des Volksbankunternehmens VR Smart Finanz zusammen mit der Steinbeis Hochschule. Demnach erwarten 44% der befragten Kleinunternehmen eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation und steigende Aufträge. Allerdings geht es dabei um Verbesserungen ausgehend von einem aktuell noch sehr schwachen wirtschaftlichen Niveau. Das Videospielunternehmen Nintendo hat nach dem Start seiner Konsole Switch 2 einen Verkaufsrekord erzielt. Nach eigenen Angaben hat der japanische Konzern in den ersten 4 Tagen mehr als 3,5 Millionen Geräte verkauft. Das hatte vor der Switch 2 noch keine Konsole des Unternehmens geschafft, obwohl sie deutlich mehr kostet als das Vorgängermodell. Bei vielen Händlern ist die Konsole vergriffen, teilweise stellen diese Wartezeiten von 2 Monaten in Aussicht. Soweit das Wirtschaftsupdate mit Jonas Pospesch.
Werbung. Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreiecke und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 Dreieck Potsdam Richtung Dreieck Havelland zwischen Glindow und Großkreuz. Stau an Baustein, jetzt eine Dreiviertelstunde plus. B97 Cottbus Richtung Großgast-Rosel hinter dem Abzweig nach Jenschwalde Ost. Behinderungen nach einem Unfall.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Anke Arndt. Die Zahl der illegalen Einreisen in die Europäische Union ist seit Beginn des Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Grenzschutzagentur Frontex hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegen. Demnach sind die illegalen Grenzübertritte bis Ende Mai um etwa 20% gesunken. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden. Ein Minus von mehr als der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von 3 Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben.
Der polnische Ministerpräsident Tusk will heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. In einer Sitzung am Vormittag sagte Tusk, die Herausforderungen seien größer, als er nach der Präsidentenwahl erwartet habe. Er hatte auf einen Sieg des liberalen Warschauer Bürgermeister Trzaskowski gesetzt, um sein Reformprogramm leichter durchsetzen zu können. Die Stichwahl hatte aber der Konkurrent der Nationalkonservativen, Nawrocki, gewonnen. Dessen Partei könnte die Gesetzesvorhaben der Regierung blockieren. Mit der Vertrauensfrage will Tusk sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Führende Sozialdemokraten fordern eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik. In einem Grundsatzpapier kritisieren sie die Bundesregierung und die SPD-Spitze, vor allem in Bezug auf Russland. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Nach dem Schweigen der Waffen müsse der außerordentlich schwierige Versuch unternommen werden, wieder ins Gespräch zu kommen, heißt es wörtlich. Es brauche zudem eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und eine Zusammenarbeit mit Russland. Kritik üben die Verfasser auch an der geplanten Anhebung der Verteidigungsausgaben. Dafür gebe es keine sicherheitspolitische Begründung, dies sei vielmehr irrational. Außerdem lehnen die SPD-Politiker die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland explizit ab. Das Grundsatzpapier wurde unter anderem von Ex-Fraktionschef Mützenich, Ex-SPD-Chef Walter Borjans und Ex-Finanzminister Eichel, aber auch von aktiven Bundestagsabgeordneten unterschrieben.
Die Grünen verlangen Aufklärung über die Maskengeschäfte der Bundesregierung in der Corona-Krise. Die Grünen-Fraktion im Bundestag drängt auf Sondersitzungen des Haushalts- und des Gesundheitsausschusses. Die Steuerzahler hätten ein Recht auf Informationen. Gesundheitsministerin Warken weigert sich bisher, den vollständigen Bericht einer Sonderbeauftragten offenzulegen. Darin steht laut Medienberichten, dass der damalige Gesundheitsminister Spahn Lieferverträge für Corona-Masken ohne Ausschreibung und zu hohen Festpreisen abgeschlossen hat. Wegen juristischer Auseinandersetzungen um die Lieferungen drohen dem Bund bis heute Mehrkosten in Milliardenhöhe. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Tech-Milliardär Musk rudert im Streit mit US-Präsident Trump zurück. Er bedauere einige seiner kritischen Äußerungen aus der vergangenen Woche. Er sei zu weit gegangen, schreibt Musk auf seiner eigenen Plattform X. Er hat auch einige kritische Beiträge gelöscht, darunter einen, in dem er sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aussprach. Beide hatten sich zuvor einen öffentlichen Schlagabtausch unter anderem über Trumps geplantes Steuergesetz geliefert. Musk hatte den Präsidenten im Wahlkampf unterstützt und war bis vor kurzem Leiter einer Abteilung, die massive Einsparungen bei den US-Behörden vornahm. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs noch dicht bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später dann freundlich mit Sonne. 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 14 Grad, in Pankow 15, in Klettwitz 13, in Angermünde 16 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau getötet. Das hat das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr festgestellt. Was gegen diese Femizide und andere Formen der Gewalt gegen Frauen politisch getan werden kann, darum geht's jetzt hier kompakt in unserem Top-Thema am Vormittag in den nächsten Minuten. Ich bin Clemens Schulze. Guten Tag. Schon die Ampelregierung wollte ja Frauen vor Gewalt, insbesondere vor häuslicher Gewalt, besser schützen. Ab heute wollen sich ein weiteres Mal die Innenminister von Bund und Ländern damit beschäftigen. Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald mit einer Bestandsaufnahme.
Sie findet in Sozialwohnungen und Eigenheimen statt. Von Menschen ohne Schulabschluss und Akademikern. Häusliche Gewalt. Die Mehrheit der Betroffenen, rund 70%, ist weiblich. Allein 2023 wurden 180.715 Mädchen und Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und das sind nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Weil es um den eigenen Partner oder Ex-Partner geht, wird häusliche Gewalt selten angezeigt, sagt Johanna Wiest von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Es spielt auch viel Angst mit rein, auch viel Unsicherheit, was dann die Konsequenzen im Rechtssystem angeht. Es kommt auch sehr selten zu Verurteilungen bei häuslicher Gewalt und das demotiviert die Frauen natürlich, überhaupt eine Anzeige zu stellen.
Sexuelle Gewalt, Schubsen oder Schlagen, Beleidigen und Demütigen. Jeden Tag sind in Deutschland 400 Frauen von diesen Formen häuslicher Gewalt betroffen. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Kinder mit Gewalt in der Familie aufwachsen. In ihrer Antrittsrede vor dem Bundestag sagte die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD dazu:
Wer seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, darf damit nicht durchkommen und ist gleichzeitig eine Gefahr für seine Kinder. Und deshalb werden wir nicht nur den Schutz der Betroffenen verbessern, sondern wir werden uns darum kümmern, dass häusliche Gewalt im Sorge- und im Umgangsrecht natürlich auch berücksichtigt werden.
In solchen Fällen soll es schwerer für Täter werden, Umgangs- oder Sorgerecht zu erhalten. Geht es um häusliche Gewalt in der Familie, haben Familiengerichte verschiedene Rechte abzuwägen. Die Verfassung sichert Elternrechte, die auch den Umgang mit dem eigenen Kind gewährleisten. Aber natürlich hat der Staat auch einen Schutzauftrag gegenüber den Opfern häuslicher Gewalt. Über allem steht das Wohl des Kindes und seine Interessen. Im Gewaltschutzgesetz will die schwarz-rote Koalition auch die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell verankern. Dabei werden keine vordefinierten festen Verbotszonen überwacht, wie zum Beispiel, jemand darf sich nicht der Wohnung oder dem Arbeitsplatz der Ex-Partnerin nähern. Stattdessen trägt der Täter eine Fußfessel und das Opfer hat einen Annäherungssensor bei sich. Nähert sich der Täter absichtlich oder unabsichtlich, werden Polizei und das Opfer informiert. Kontakt- und Annäherungsverbote könnten damit besser überwacht werden. Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, begrüßt den Plan. aber gibt zu bedenken.
Erstens müssen wir sicherstellen, dass es technisch funktioniert, weil nichts wäre so fatal, als wenn wir suggerieren, es gibt einen Annäherungsalarm und der funktioniert dann nicht und die Frau steht auf einmal ihrem Peiniger gegenüber, völlig unvorbereitet. Die Datenübertragungskomponente muss geklärt sein, dass insbesondere keine unnötigen Daten der Frau erhoben werden. Also das sind schon wichtige Fragestellungen, die geklärt werden müssen, aber dann wäre es gut, wenn es zügig auf den Weg gebracht wird.
Bei Hochrisikofällen könnte für 3 Monate eine elektronische Fußfessel angeordnet werden, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Monate. Experten warnen ohnehin, elektronische Hilfsmittel können nur ein Baustein sein. Um langfristig die Zahlen häuslicher Gewalt zu senken, muss viel früher angesetzt werden. Aufklärung von Geschlechterrollen oder ein gesünderer Umgang mit Frust und Wut sollten beispielsweise schon in der Schule noch stärker thematisiert werden.
Soweit Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald zur Frage, welche Maßnahmen gegen häusliche Gewalt derzeit diskutiert werden. Bei der Innenministerkonferenz in Bremerhaven ab heute Nachmittag ist das eines der Schwerpunktthemen. Gastgeber des Treffens ist der Bremer Innensenator Ulrich Meurer. Er hat derzeit den Vorsitz der Konferenz inne. Mein Kollege Christoph Kober hat heute früh mit dem SPD-Politiker gesprochen und wollte zuerst von ihm wissen, warum er diesen Schwerpunkt Femizide gewählt hat, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind.
Die Anzahl der Tötungsdelikte ist einfach erschreckend. Es vergeht fast kein Tag, wo nicht eine Frau umgebracht wird in dieser Republik. Und das ist ein Thema, was mich schon lange begleitet. Und wir haben schon viele Anläufe unternommen dagegen. Leider ist das unter der letzten Koalition gescheitert. Und jetzt haben wir neue Mehrheiten und diese neuen Mehrheiten sorgen dafür, dass dieses Thema nur noch angegangen wird.
Es wird darüber diskutiert, elektronische Fußfesseln als Abschreckungsinstrument für potenzielle Gefährder und auch für Täter einzuführen. Der Justizminister, der ehemalige Buschmann von der FDP, hatte gesagt, diese Diskussion über eine elektronische Fußfessel solle in erster Linie in den Ländern geführt werden. Jetzt sind Sie ja mit Ihren Länderkollegen heute zusammen. Sie haben auch die veränderten Mehrheiten angesprochen. Wie ist denn das Stimmungsbild innerhalb der Innenminister?
Ja, also es gibt mehrere Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Man kann die Landespolizeigesetze ändern. Das machen wir gerade in Bremen. Und man kann das auf Bundesebene liegen, ändern. Ja, das Schöne ist einfach, dass wir jetzt da auch eine Mehrheit haben, die dieses Thema angeht. Und dieser Schritt ist natürlich auch dadurch geprägt, dass wir seit Jahren sehen, dass andere es besser können. Wir haben uns das angeschaut, was Spanien macht. Wir haben in diesem Bereich sehr viel unternommen und diese elektronische Fußfessel eingeführt. Und alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Aber jetzt ist der Punkt gekommen und ich bin überzeugt davon, jetzt wird das laufen.
In 6 Bundesländern werden elektronische Fußfesseln derzeit schon zum Schutz von Frauen eingesetzt. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Hamburg. Was muss denn jetzt passieren, dass es da eine bundesweite Regelung gibt?
Ja, es geht ja darum, nicht irgendeine Fußfessel einzuführen, sondern es geht ja hier darum, das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Das heißt, wir verhindern da, wenn wir das einführen, hat sie die Sicherheit, wenn sie in den Supermarkt geht, wird nicht an der Kasse zufällig dieser Mann sie antreffen. Und von daher gesehen, sie wird immer rechtzeitig gewarnt. Sie kann diese Orte meiden, sie kann die Polizei alarmieren. Das ist etwas anderes.
Ja.
Wir haben ja Fußfesseln schon bereits in der Strafprozessordnung gehabt für Sexualtäter. Das heißt, diese wurden immer geschaltet, wenn jemand einen gewissen Bereich verlassen hat, die Grenzen überschritten hat, dann wurde, wie gesagt, Alarm ausgelöst. Und hier ist das ein deutlich dynamischeres System. Es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Ich versuche das mal technisch kurz zu erklären. Also es geht das Verfahren quasi so, dass ein Gefährder oder ein Täter eine Fußfessel bekommt und eine Frau, die sich durch ihn bedroht fühlt oder in Bedrohung ist, quasi ein Sensor, der dann quasi ausschlägt, wenn sich dieser Mann oder diese Person auf eine gewisse Distanz der Frau nähert. Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, das ist das qualitativ Neue an diesem Instrument.
Gibt es denn auch Bestrebungen Ihrerseits, den Tatbestand des Femizids tatsächlich auch juristisch einzuführen?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was in erster Linie die Justizministerkonferenz auch entscheiden muss. Aber ich glaube, wir müssen praktische Dinge organisieren. Alleine mit der Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen, das führt uns nicht weiter.
Das sagt Ulrich Meurer von der SPD. Er ist der Innensenator in der Freien Hansestadt Bremen und zurzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Und die findet heute bis zum Freitag in Bremerhaven statt. Unser Top-Thema an diesem Vormittag.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 6:06. Gestern wurde der Intendant des Hamburg Balletts, Demis Volpi, freigestellt. Sein Vertrag wird zum Ende der Spielzeit vorzeitig aufgelöst. Er stand schon lange in der Kritik. Einer der Vorwürfe: toxische Arbeitsbedingungen. Jetzt hat sich der langjährige Chef des Hamburg Balletts, John Neumeier, geäußert. Mein Kollege Jonas Kühlberg vom NDR fasst seine und andere Reaktionen auf die Kontroverse um Volpi zusammen und schaut sich auch die schwierigen Bedingungen an Ballettkompanien an.
John Neumeier ist weiterhin als Choreograf aktiv. Zwischen den Proben für sein neues Stück äußert er sich exklusiv im NDR und ist dabei erstaunlich zurückhaltend mit Aussagen über seinen gescheiterten Nachfolger.
Ich denke, das ist gut, wenn eine Ruhe eintritt in dem Ballett. Aber auf der anderen Seite, ich kenne die Natur von Tänzer und ich glaube, dass sie wollen am liebsten arbeiten. Und ich hoffe, dass sie jetzt gut arbeiten kann. Ich habe das Gefühl, dass es höchst kompetente Team sein werde, die das Ballett leitet, und ich kann nur mein Bestes wünschen.
Was war passiert? Bereits im April hatten 36 Tänzerinnen und Tänzer, mehr als die Hälfte des Ensembles, einen Brandbrief an Kultursenator Carsten Broster geschrieben. Darin klagten sie über schlechte Kommunikation, fehlende Transparenz und eine oft abschätzige Haltung ihres Intendanten. Eine Befragung des Ensembles brachte jetzt das Fass zum Überlaufen. Folgerichtig, sagt Jörg Löwer von der Vereinigung Deutscher Oper- und Tanzensembles. So etwas passiere häufiger.
Wir haben Menschen mit sehr kurzen Karrieren. Das ist ein bisschen wie im Leistungssport. Anfang, Mitte, Ende 30 ist die Karriere häufig vorbei. Das heißt, der Druck, dass die Karriere stattfindet in diesen wenigen Jahren, ist sehr hoch. Wir haben sehr junge Menschen, die häufig ja fern der Heimat sich befinden. Viele Tänzerinnen kommen ja nicht aus Deutschland. Und das erfordert natürlich eine besonders sensible Ansprache.
Die Machtstrukturen an Theatern, Ballett und Oper seien eben besonders. Und gerade bei Tanzkompanien kommen noch etwas hinzu.
Tänzerinnen werden auch häufig in der Ausbildung ja dazu erzogen, ich sage jetzt mal, den Mund zu halten und zu funktionieren. Und das ist natürlich ein bisschen was anders ist als bei den anderen Berufsgruppen. Deswegen ist es bei Tänzerinnen häufig schon sehr ungewöhnlich, wenn die dann mal laut werden.
Eine, die laut wurde, war auch So-Yan Kim von der Beck. Die Balletttänzerin aus Südkorea kam 2010 an die Rheinoper in Düsseldorf, wo Demis Volpi bis 2024 vier Jahre Ballettintendant war und kündigte seinetwegen. Angesprochen auf die Vertragsauflösung in Hamburg, reagiert sie erleichtert, gibt aber auch zu bedenken, dass Volpi viele Tänzer in Düsseldorf nachhaltig eingeschüchtert habe.
Ich kann sagen, dass immer noch für uns das eine große Trauma. Also daher, ich finde, unser Leben war ziemlich schwer wegen nur einer Person.
Trotzdem steht die Frage im Raum, wie konnte es nur so weit kommen? Raut Gundis Kiesler arbeitet seit fast 20 Jahren als Coach, aktuell am Staatstheater Braunschweig. Schon viele Ensembles hat sie bei Veränderungsprozessen begleitet. Sie gibt zu bedenken, dass auch die kurzen Arbeitsverträge von Künstlerinnen und Künstlern eine schwierige Atmosphäre schaffen würden.
Also wenn ich damit rechnen kann, jedes Jahr vielleicht nicht verlängert zu werden, dann traue ich mich vielleicht nicht so offen zu sprechen. Und da ist es dann umso mehr die Aufgabe derjenigen in der Führungsverantwortung, eine Kultur zu schaffen, wo deutlich wird, dass jeder und jede ihre Position darstellen darf und zeigen darf, ohne dass da möglicherweise gleich eine Nichtverlängerung droht.
Nun sei die Politik gefragt, für das Hamburg Ballett eine neue Führungsfigur zu finden, die alle Seiten hört. Eine Interimsleitung soll die Kompanie nun durch die Krise führen.
Der Intendant des Hamburg Balletts, Demis Volpi, ist also freigestellt. Reaktionen und Hintergründe hat NDR Kulturreporter Jonas Kühlberg zusammengetragen.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach. Die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 Dreieck Potsdam Richtung Dreieck Havelland zwischen Glindow und Großkreuz Stau an Baustellen. Eine Dreiviertelstunde dauert's länger. A11 Richtung Berliner Ring zwischen Kreuz Uckermark und Gramzow. Behinderungen nach einem Unfall. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Ferbelin und Kremmen ist nach einem Unfall nur noch die linke Spur befahrbar. B97 Cottbus Richtung Großgastrose hinter dem Abzweig Jenschwalde Ost, Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof Stau 20 Minuten plus. Adlershof Köpenicker Straße zwischen Adlergestell und am Studio Vollsperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes.
12 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Die Zahlen müssen runter bei der irregulären Zuwanderung. Das wiederholen Innenminister Dobrindt und Kanzler Merz gebetsmühlenartig. Aber die Zahlen sind schon unten. Seit Monaten geht's runter. Jetzt liegen dazu neue Zahlen vor, die diesen Trend bestätigen. Mehr in den Meldungen mit Anke Arndt.
Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gekommen. Das waren gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagierte damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister der Länder beraten ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Tobias Mück, RBB 24.
Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer hat dafür geworben, eine spezielle elektronische Fußfessel einzuführen, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen.
Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas der